Hier ist auch nett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Arne. Wie geht's dir?
Hallo, lieber Holger. Mir geht's hervorragend. Ich sitze hier immer noch in meinem Homeoffice-Studio. Mein Homeoffice und mein Podcast-Büro und mein Arbeitszimmer sind ja quasi der gleiche Raum auf wenigen Quadratmetern. So drei, schätze ich. Und nur auf verschiedenen Höhen, weil mein Arbeits-iMac, der steht nämlich auf einem erhöhten Brett. Da ist quasi mein Schreibtisch, mein Stehschreibtisch, und der andere Podcast-Rechner, da sitze ich dann am Schreibtisch. So, das funktioniert nicht anders, weil mein Raum so aufgebaut ist. Wie geht's dir denn?
Mir geht's auch soweit ganz gut. Ich bin in dem Küchenstudio quasi. Also nicht bei den Jungs von Küchenstudio, sondern in der Küche, und habe hier mein Studio aufgebaut. Ja, immer noch in der Wohnung von der Freundin, die wir ja bis Juli hier bewohnen, bis wir dann was Eigenes haben.
Ja, weil, wie sieht es damit aus?
Ja, damit habe ich mich so die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen immer sehr intensiv befasst. Extrem viele Wohnungen und Häuser uns angeguckt, weil das Problem ist, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen. Und das ist halt echt ein bisschen problematisch. Also ich weiß ziemlich genau, was ich will. Ich will irgendwie ein Haus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, auf einem 1000 Quadratmeter Grundstück in Altona, in der Mitte. Ja. Oder noch besser St. Pauli. Ne? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber wenn, dann kann man es halt nicht bezahlen. Ne? Und also gibt es sicherlich nicht. Und deswegen sind wir halt immer noch so ein bisschen im Hin und Her überlegen, ob wir jetzt in Hamburg bleiben und dann uns irgendwie in ein Bungalow mit 90 Quadratmetern in Lurup oder sowas holen, oder ob wir uns ein 150 Quadratmeter Haus in Buxtehude holen. Ja. Und ja, liebe Leute, Buxtehude ist ein echter Ort, den gibt es wirklich. Das ist
ja, da wurde ich geboren.
Ja, ist halt so ein bisschen südlich von Hamburg. Auf der anderen Elbseite quasi. Mhm. Auf der gleichen Elbseite, wo meine Arbeit ist. Deswegen ist das jetzt auch nicht, wäre das nicht so verkehrt. Aber ist halt auch 20 Kilometer mit dem Fahrrad. Und der Bungalow in Lurup, also das ist ein Stadtteil von Hamburg, am Rand Richtung Schleswig-Holstein, sind halt irgendwie 7 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Beziehungsweise zur Fähre und dann rüber. Und das ist halt, ja, wäre halt, ist halt bessere Lage, aber deutlich weniger Platz. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch irgendwie eine Wohnung innerhalb von Hamburg, irgendwie St. Georg, St. Pauli, Altona, Eimsbüttel. Und dann, ja.
Ja. Also ich habe mich ja aus diversen Gründen dafür entschieden, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Also mein Haus steht am Rand von Hamburg, aber in Hamburg drin. Und das hat den ganz einfachen Vorteil. Meine Frau Angela ist Lehrerin in Hamburg. Und deswegen ist es für unsere Kinder und meine Frau quasi so, dass sie die gleichen Schulzeiten haben. Was ein immenser Vorteil ist. Das ist bei dir natürlich egal. Aber auch ganz viele andere Dinge sind in Niedersachsen einfach anders als in Hamburg. Beispielsweise Kita-Gelder, die du zahlen musst. Die haben in Hamburg ganz andere Werte und so. Also beispielsweise fährt mein Schwager zieht jetzt nach Schleswig-Holstein, und da ist die Kita erheblich teurer als in Hamburg. Ich weiß nicht, wie sie in Niedersachsen ist, aber das ist halt so ein Punkt. Also die manche Dinge sind in Hamburg einfach sehr, sehr angenehm, so wie sie sind. Und da würde ich mich an deiner Stelle vielleicht auch nochmal mit befassen, bevor du nach Niedersachsen ziehst, ob du das so haben willst, wie es da ist.
Ja, ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen. Also
ja, ich auch.
Ja.
Ich auch.
Mit Kitas habe ich jetzt auch nicht so großartig was viel zu tun. Der Vorteil an dem Haus in Buxtehude ist, es ist halt ein freistehendes Haus. Also das jedenfalls das, was wir uns angeguckt haben. Es kann natürlich auch sein, dass es das nicht wird und es ein anderes wird. Aber so eins wäre ein freistehendes Haus. Du hast keine, der Bungalow ist halt in so ein Reihenhaus. Du hast halt irgendwie, der Bungalow ist ebenerdig alles. Das Haus in Buxude ist zweistöckig plus ein Dachboden, der schon fast fertig ausgebaut ist. Da könnte man ein richtig, richtig gutes, großes Podcast- und Videospiele-Büro reinbasteln.
Podcast-Aufnahmen in dem riesigen Raum sind nicht die geilsten, kann ich dir verraten.
Ja, da kann man irgendwie, das kriegt man, glaube ich, hin, da so ein bisschen Soundproof das zu machen. Aber ich könnte halt so ein richtig geiles Videospielerzimmer mir da rein basteln und dann hätten wir immer noch unten irgendwie drei Schlafzimmer oder ein Schlafzimmer und zwei Gästezimmer und ein riesiges Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist, glaube ich, größer als meine alte Hafen City Wohnung. Also das ist eine große Küche, wo man halt ordentlich kochen kann und das wäre halt echt ganz cool, ne? Aber es ist halt nicht mehr in Hamburg.
Ja, in der Tat.
Und irgendwie 15 Minuten zu Fuß zum Bahnhof, zur S-Bahn, mit der man dann nach Hamburg natürlich fahren kann. Also das haben wir gemerkt. Wir waren auch noch in anderen Orten, irgendwie Dänzen und Moisburg und Hollerstedt.
Dansen, meinst du?
Dansen, ja, oder Dansen, keine Ahnung. York. Also York ist eigentlich auch noch ganz nett, aber das sind halt alles Orte, da fährt halt keine S-Bahn.
Und ja.
Dann ist man, wenn du halt keine S-Bahn hast, sondern nur irgendwie einen Bus, der irgendwie alle Stunde mal fährt, dann musst du ja schon mit dem Auto, wenn du in die Stadt willst, mit dem Auto fahren. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie am Wochenende zum St. Pauli spielen möchte, dann kann ich ja nicht mit dem Auto fahren. Dann kann ich ja kein Bierchen trinken. Das geht ja nicht.
Ja.
Und
in der Tat.
Das sind halt alles so Gedanken, die auch mit reinfließen. Also das Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste, ne? Aber wäre natürlich schön, wenn ich das trotzdem machen kann.
Ich würde an deiner Stelle mal alle Dinge aufschreiben, die dir wichtig sind an deiner neuen Bleibe und dann einfach mal priorisieren.
Ja.
Ich meine, du hast gesagt, dein Lieblingshaus steht in Altona, ist freistehend, hat 1000 Quadratmeter Grundfläche. Mhm. Grundstück war es, ne? Nicht ja. Grundfläche. Das sind schöne Wünsche so, aber du musst halt mal gucken, was davon ist dir eigentlich tatsächlich wichtig? Willst du einen großen Garten haben? Willst du den Garten bewirtschaften müssen? Weil das ist nämlich der Gegenpunkt. Wir haben unseren Garten, der ist relativ klein und wir bewirtschaften den sehr wenig und ich bin da ganz froh drum, dass der so klein ist. Ich bin aber auch froh, dass wir ihn haben, weil wir jetzt die Kinder einfach rausschicken können in unserem eigenen Garten und auch nachher beispielsweise so ein Hasenfeuer machen können, weil das ist Hasenfest morgen und wir können es einfach machen, so.
Ja, also ich hätte tatsächlich, wenn ich einen großen Garten hätte, dann würde ich mir einen Bienenstock dahin stellen. Also so ein Bienenkolonien würde ich Honig machen und sowas. Ne? Also ich würde ihn, glaube ich, relativ einfach halten. Also irgendwie hauptsächlich Rasen und an der Seite irgendwie ein paar Blumen und dann hinten in der Ecke einen Bienenstock. Aber das könnte ich in keinem von den beiden Häusern, die zurzeit zur Frage stehen, oder zur Diskussion stehen, nicht machen. Also einmal der Buxtehude, der Garten ist zwar größer als das in Lurup, aber immer noch zu klein, dass ich mir da irgendwo Bienen hinstellen würde. Weil
Muss denn so aus Eigeninteresse, wie groß muss so ein Garten sein, damit man da Bienen drin halten kann?
Bienen kannst du überall halten, ne? Aber wenn du halt, also so ein Bienenvolk sind halt irgendwie 8000, 10.000 Bienen. Die will ich halt nicht nah an der Terrasse haben. Ne? Ich möchte jetzt nicht, dass wenn ich da sitze und Kuchen esse, dass dann die ganzen Bienen kommen.
Mhm, okay.
Und deswegen, wenn du halt ein großes Grundstück hast, dann kannst du die halt in eine Ecke stellen und dann suchen die sich da auch irgendwie ihren Nektar zusammen. Aber wenn du halt ein kleines Grundstück hast, dann suchen sie halt den Nektar von deinem Erdbeerkuchen runter und da habe ich halt keinen Bock drauf.
Ja, verstehe ich.
Ja. Und das Haus in Buxtehude, die haben Weinreben. Und die sagen, die haben letztes Jahr 60 Liter Wein damit gemacht.
Krass.
Das ist schon cool. Und
du vergleichst die beiden deswegen wahrscheinlich, weil die preislich relativ dicht beieinander sind, ja, oder?
Exakt gleich die Preise. Deswegen vergleiche ich die beiden. Also einmal irgendwie 90 Quadratmeter in Hamburg oder 150 Quadratmeter in Buxtehude.
Ja. Ja, Infrastruktur ist natürlich auch wichtig, nicht? Ich meine, wenn das in Buxtehude wirkt zwar weiter weg, aber wenn du, Lurup ist jetzt auch nicht der Kern der City, sag ich mal, also wenn du da nicht sofort an der S-Bahn bist, so, dann ist Buxtehude vielleicht sogar besser angebunden, je nachdem, was du willst. Also, ne, ich meine, die ganzen Einkaufsmöglichkeiten hast du in Buxtehude natürlich auch.
Ja, die in Buxtehude, da ist irgendwie schräg gegenüber, also das ist eine große Straße und dann schräg gegenüber ist ein Rewe und ein Aldi. Also da ist es super nah da dran und Getränkemarkt und was weiß ich alles. In Lurup ist es ein bisschen weiter weg.
Ja.
Also auch selbst bei dem Lurup-Haus bräuchte man, glaube ich, ein Auto, um so Einkäufe zu machen. Also kann man natürlich auch mit dem Lastenrad machen, ne? Aber ich glaube, da will meine Frau dann doch lieber ein Auto haben.
Ja.
Ja, also das sind so unsere Gedanken zur Zeit.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin gespannt, wie ihr euch da entscheidet, weil das natürlich relativ ausschlaggebend ist
ja, ich für jetzt,
euer weiteres Leben so.
Ich habe jetzt tatsächlich, also die beiden Sachen habe ich mir angeguckt, auch von innen. Ich hatte jetzt gestern noch eine Wohnung gefunden in St. Georg. Wieder gleicher Preis, irgendwie 90 Quadratmeter Wohnung in St. Georg. Halt ohne Garten. In St. Georg ist halt direkt am Hauptbahnhof, also zwischen Hauptbahnhof und Alster so, also relativ gut gelegen, relativ zentral gelegen, sehr international, nah am Kino, zu meinem Lieblingskino. Ja. Kannst halt überall, keine Ahnung, Döner, Griechisch, alles gibt's da. Lange Reihe, da gibt's halt viele Bars und viele Restaurants, das ist da irgendwie relativ nah um die Ecke. Das wäre halt auch ideal und ich weiß, sollten wir uns erstmal irgendwie nochmal 2 Jahre in Hamburg eine Mietwohnung holen und dann in der Zeit gucken, wo man was kauft oder selber baut.
Ja.
Es ist alles nicht so
einfach. Ist alles nicht so leicht, ja. Bei uns war es irgendwie einfacher. Wir hatten halt eine relativ genaue Vorstellung, was wir wollten. Also unser Haus sollte halt eine bestimmte Anzahl von Zimmern haben. Wir haben jetzt 4,5. Eins davon ist halt das riesengroße Wohnzimmer mit Küche und Essbereich drin. Und unter 4 Zimmern hätten wir es nicht genommen. Das Arbeitszimmer war auch relativ relevant. Und ansonsten brauchten wir aber nicht viel Platz. Wir haben keinen Dachboden, wir haben keinen Keller. Und wir wollten halt, dass das Haus in Hamburg steht. Und wir mussten es halt bezahlen können. So. Und das war unsere Kriterien.
Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß, mir fällt es gerade nicht mehr an. Naja.
Wo wir gerade dabei sind, wo wir gewesen sind, so, ich finde das total eigenartig, nirgendwo mehr hinzumüssen. Also das Einzige, wo ich hin muss, ab und zu, ist halt einkaufen. Das lässt sich auch ganz gut vermeiden in Wirklichkeit. Also man kann auch Kram selber machen, so. Hefe beispielsweise gibt es in keinem Laden momentan, weil es sofort ausverkauft ist, wenn es neue gibt. Mhm. Und man kann aber Hefe einfach auch selber machen, indem man
Pflaume.
Ja, zum Beispiel Pflaume. Also indem man einfach die freien Hefen nutzt, die ja überall rumschwirren. Im Grunde ist Hefe ja auch nichts anderes als so ein Gärbakterium, was irgendwie durch die Gegend flitzt und auch dafür sorgt, dass das ganze Obst schimmelig wird. Und wenn man Obst hat, was schimmelig werden könnte, beispielsweise getrocknete Datteln. So, ne, die sind süß und klebrig und davon nimmst du einfach 2-3 Stück, schmeißt sie in eine Flasche mit einem Liter Wasser, dann tust du da 50 Gramm Zucker zu, dann schüttelst du das alle 2 Tage, lässt den Deckel schön offen, damit das nicht platzt.
Beim Schütteln aber nicht offen lassen.
Beim Schütteln besser nicht, sondern nur beim Lagern. Und dann hast du nach 4 bis 8 Tagen ein Wasser, was gegoren riecht. Und dieses Wasser kannst du einfach benutzen zum Backen, weil da dann nämlich Hefe drin ist. Und dann musst du es eine Weile länger gehen lassen als anderes Backwerk mit echter Hefe drin. Aber ansonsten funktioniert das ganz genauso und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht und inzwischen haben wir mehr Brot, als wir essen können. Und also so Hausmittel finde ich gut, dass sie wieder zum Tragen kommen hier in dieser Zeit.
Ja, das sind alles so Sachen, die wahrscheinlich schon unsere Großeltern oder was, die halt gemacht haben, als man noch Hefe oder Urgroßeltern oder was, als man Hefe nicht im Supermarkt kaufen konnte. Mhm. Und das erlebt jetzt gerade so eine Renaissance. Das ist eigentlich ganz lustig, ja.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, ich habe jetzt auch irgendwie mehr gekocht. Also irgendwie, meine Mutter hat mir vor ein paar Jahren mal so ein Rezept für so überbackene Filets gegeben mit Spätzle. Habe ich nie gemacht, aber jetzt tatsächlich, diese Woche, da habe ich das erste Mal gemacht. Und ich bin ja sonst auch immer so ein relativ einfacher Kocher. Also ich nehme hier meine Maggi-Fix-Tüte, um eine Bolognese zu machen. Das habe ich das erste Mal eine Lasagne komplett selber gemacht, ohne irgendwie so ein Fix-Kram. Also bis auf Instant-Brühe, die habe ich noch genommen. Aber
das heißt, du hast auch die Platten selber gemacht?
Ja, nein, die Platten habe ich gekauft.
Okay. Weil so eine Bechamelsoße, die ist schon nicht ohne. Da musst du schon echt für kämpfen, damit die gut wird.
Oh, die habe ich gemacht. Das ging relativ einfach.
Ja, genau, du musst aber genau wissen, wie, und dann musst du dich genau dran halten, sonst funktioniert es nicht so gut.
Ja.
Ja.
Ja, nee, das hat eigentlich, macht ganz Spaß. Und jetzt, das Problem ist, die Rezepte, die ich habe oder die ich benutzt habe, sind halt alle irgendwie, glaube ich, mehr so für 4 bis 6 Personen statt für 2. Also wir haben den Kühlschrank voller Essen und haben noch zu. Wir haben halt gekauft, okay, wir kaufen Zutaten, um dann halt jeden Tag was zu kochen. Jetzt während der Hasenfesttage, also von Freitag bis Montag quasi. Aber ich glaube, das reicht auch für die ganze Woche danach auch noch.
Ja. Wir haben tatsächlich neulich Suppe eingekocht und blöderweise haben wir in die Suppe dann Sahne reingetan. Und die Sahne ist natürlich gekippt, schon nach wenigen Tagen. Und als wir die dann wieder aufgemacht haben, war die unfassbar sauer und richtig eklig. Ja, also, wenn ihr was einmacht, liebe Leute, dann benutzt irgendwas, wo keine Sahne drin ist, kann ich euch nur empfehlen. Also, Kürbissuppe war es bei uns und Spargelsuppe war es bei uns und die hat halt beide schon Sahne drin und das funktioniert nicht.
Ja, ansonsten ist ja dieses Wochenende Hasenfest.
Richtig, das heißt, wie schon gesagt, ich freue mich drauf, heute ist Samstag, wo wir diese Folge aufnehmen. Nachher machen wir hier bei uns Hasenfeuer im Garten, weil wir es einfach können, weil wir einen Garten haben und eine Feuerschale und das dann einfach nutzen können. Es ist heute ein bisschen kälter, als ich es gerne gehabt hätte, aber ich freue mich da sehr drüber, jetzt so einen Garten zu haben. Deswegen, ne, Wohnung in, wo war die? St. Georg.
Achso,
Wohnung. Ja. Wäre jetzt wahrscheinlich ohne Garten. Feuer ist da schwieriger.
Ja, da würde ich halt nach Blankenese fahren an den Strand, wo sie eigentlich immer sonst ein Osterfeuer machen. Aber, Hasenfeuer meine ich natürlich, Entschuldigung. das fällt ja dieses Jahr aus irgendwie.
Ja, richtig. Und ich glaube, dass das auch für viele Leute, es gibt ja diese große Vereinigung von Menschen, die alle so eine bestimmte Ansicht der Welt haben und die treffen sich ja gegebenenfalls immer so zum Baumfest und zum Hasenfest. Und gehen da gemeinsam in so einen großen Raum rein und fangen an zu singen. Und die haben es natürlich momentan auch schwierig, weil die ganzen Veranstaltungen dieser Art einfach abgesagt wurden.
Oder online verlegt, ne?
Ja, genau, aber das ist natürlich nicht so.
Nicht das Gleiche.
Ja. Es ist nicht das Gleiche.
Ja.
Ich fühle mit den Menschen mit. So, das ist nicht mehr ganz mein Ding so, aber ich kann verstehen, wenn das immer dein Lebensinhalt war und du das jetzt plötzlich nicht machen kannst. Aber das trifft natürlich andere Leute auch, ne? Fußballfans haben ja quasi genau das gleiche Problem. Genau,
ja, ich habe mich, als es klar war, dass wir halt wieder nach Deutschland kommen, habe ich mich richtig gefreut, dass ich wieder zu St. Pauli gehen kann. Ich habe mir habe mir Karten gleich schon wieder gekauft. Ich habe mir Karten für Werder Bremen gekauft. Ich habe Konzerttickets gekauft. Das ist alles ein bisschen doof. Also ich hoffe noch, dass es irgendwann wieder losgeht. Auch wenn man wahrscheinlich tatsächlich Konzert und sowas irgendwie meiden sollte. Es gibt zum Beispiel den Tag der Helden, der ist im Juni, wird der im Schmidtchen gespielt auf der Reeperbahn. Da spielen sie halt so alte TV-Intros und sowas auf Gitarren und Schlagzeug und sowas nach. Und da war ich letztes Jahr mit Gunnar und das war halt richtig, richtig cool. Da wollte ich ja halt dieses Jahr wieder hin. Tickets habe ich gekauft, aber findet wahrscheinlich nicht statt. Ist voll doof.
Ja, so vieles momentan. Meine Arbeit hat gerade eine Veranstaltung im November abgesagt, weil sich da, also normalerweise finden sich um diese Jahreszeit wahrscheinlich Sponsoren und momentan sponsert einfach niemand irgendwas, weil er nicht weiß, ob es stattfindet. Das ist eine Schwierigkeit. Also das wird alle anderen Veranstaltungen auch betreffen. Das heißt, selbst wenn wir das jetzt in 3 Wochen wieder aufmachen, alles, es wird trotzdem Nachwirkungen haben, die mindestens bis zum Ende des Jahres gehen.
Ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Also Apple und Google, die wollen ja zusammenarbeiten. Im Betriebssystem neue APIs integrieren, die es einfach machen, anonyme Daten, Bluetooth-Daten zu sammeln und zu verteilen. Um so zu tracken, wer wen getroffen hat im Falle von Corona. Also tatsächlich als alles anonym und den Standard, den sie da entwickeln, der wurde irgendwie auch schon vom Chaos Computer Club ähnlich beschrieben. Glaube ich, das war der Chaos Computer Club. Also das Telefon generiert alle 30 Minuten eine neue zufällige Zahl. Und verteilt diese zufällige Zahl über Bluetooth, Low Energy regelmäßig an alle anderen, die drumherum um einen herum sind. Und sammelt halt auch von den anderen, die um einen herum sind, diese Zahlen ein. Also du kriegst, das Telefon speichert halt eine ganz viele zufällige Zahlen von anderen Geräten, die halt um dich herum waren. Und zwar mit Bluetooth Low Energy, also nicht halt irgendwie im Kilometerumkreis, sondern irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter um dich herum waren. Und auch lange genug um dich herum waren. Und wenn dann einer von diesen Leuten infiziert bestätigt wurde, dann werden alle Zahlen, die der quasi in der Zeit generiert hat, in den letzten 14 Tagen, ins Internet geschrieben. Mhm. Und dann kann die App, kann sich dann die Zahlen runterladen und kann sehen, ah, hier, diese Zahl, die habe ich selber auch gesehen. Also hat mein Telefon auch registriert. Dann bin ich vielleicht auch infiziert. Ich sollte mal vielleicht einen Test machen.
Ah, ich habe mich gerade gefragt, wie diese Anonymität wieder zurückgeschraubt wird, um dann daraus sinnvolle Daten zu generieren, also sinnvolle Meldungen zu generieren.
Genau, also das ist also du als Sammler von den Daten kriegst halt regelmäßig, kriegst halt alle halbe Stunde eine neue Zahl. Wenn du mit jemandem die ganze Zeit neben dem bist, kriegst du halt die alle halbe Stunde eine neue Zahl. Du kannst also nicht unbedingt sagen, diese Zahl war der, weil du bist halt vielleicht mit 10 Leuten zusammen und du kannst halt nicht eindeutig zuordnen, welche Zahl von wem kommt. Aber wenn einer identifiziert ist und der seine Zahl ins Internet dann reinschreibt oder reinschreiben lässt, ne, dann steht ja auch nicht sein Name dabei. Steht einfach nur so hier, ich hatte die Zahl 1, 2, 3, 4, 5 und ich war infiziert. Oder ich bin infiziert. Und dann lädt dein Telefon runter und sagst, ah, hier, diese Zahl 1, 2, 3, 4, 5, die habe ich doch vor 2 Wochen oder habe ich auch vor 1 Woche gesehen. Ich mache vielleicht mal einen Test. Und das ist total cool. Und das ist halt relativ anonym, ne? Weil diese Zahl ändert sich halt regelmäßig. Und es wird halt nur auf dem Gerät von den Leuten selber dann zugeordnet, ob man selber infiziert ist. Also da steht dann nicht irgendwo im Internet hier, du bist infiziert, sondern ja, das ist ganz gut, glaube ich.
Ja, könnte funktionieren.
Ja,
ich frage mich, was Google da, warum Google bei sowas mitmacht, weil das scheint Android. Ein ziemlich Apple-iger Way zu sein,
ja, das
solche kommt, Daten zu erheben.
Das soll halt in Android rein und das soll halt in iOS rein und dann, ja.
Schon klar, dass das da rein soll, aber was Google, also normalerweise macht Google solche Sachen nicht. Google hätte ich jetzt so viel eigen, selbst, wie nennt man das, wenn man nicht selbstnützig ist?
Ja.
Altruismus hätte ich so viel nicht zugetraut, Google.
Ja, nein, ich finde das ganz gut.
Bin gespannt.
Ja, wo wir gerade bei Apple sind. Ich habe dieses Jahr, also ich habe Montag tatsächlich, am Hasenfest Montag, ein kleines Jubiläum, ein klitzekleines Jubiläum. Und zwar, ich bin seit 10 Jahren dann im App Store. Am 13.04. um 18.20 Uhr ging meine erste App live im App Store.
Was war denn deine erste App?
Das war eine Auftragsarbeit. Da habe ich eine, also es gab einen Zeitdienstleister, so eine Leiharbeitsfirma in Bremen. Und die wollten gerne eine App haben, 2010. Und ja, dann habe ich die an so eine Webseite, wo du nach Jobs suchen konntest. Und diese Webseite habe ich den quasi in eine App gegossen. Also das war tatsächlich eine native iOS-App. Das war jetzt nicht irgendwie HTML-Web-App. Was sie hätten wahrscheinlich besser machen sollen, eine Web-App. Aber naja, wollten sie halt nicht. Und da konntest du halt auch Rückrufanfragen stellen. Und damals war das noch alles noch ein bisschen offener. Man konnte also die Telefonnummer von dem iPhone auslesen. Die konnte ich dann übertragen. Das habe ich alles dann irgendwie per E-Mail gemacht. Ne? Da wurde eine E-Mail generiert, die dann an das Recruitment Center von der Firma geschickt wurde. Das war alles relativ einfach. Aber ja, da habe ich eine iOS-App gemacht und dann irgendwie ein Jahr später oder sowas hatte sich dann der Chef von der Firma noch ein iPad gekauft und dann wollte er auch noch ein iPad-App haben. Dann habe ich das zu einer Universal-App umgebastelt. Ja, und das war 2010. Das war ganz lustig. Da war ich noch Student.
Ja, lang ist her. Wir haben uns ungefähr in dem Zeitraum kennengelernt.
Ja, ja. Ja, und wir machen ja auch schon fast so lange Podcast, seit 2011.
Stimmt, 2011, ich glaube am 19.04. haben wir die erste Folge Dirty Minutes Left veröffentlicht.
Damals noch ohne Companion.
Stimmt, damals ohne Companion. Companion ist ja erst viel später entstanden, weil mit nur einem Podcast lohnt sich so ein Podcast-Label auch ehrlich gesagt nicht. Aber Ich entwickle da auch immer noch weiter. Ich habe es gerade kürzlich versucht, mein Marketing so ein bisschen zu verbessern, weil ich von einem Hörer auf Twitter die Nachricht bekommen habe, hey, ich habe gleich mitgekriegt, dass ihr nach minutenweise Matrix einen neuen Podcast namens Werketreu gestartet habt. Ich höre jetzt erstmal die Folgen alle nach, die ich verpasst habe. Und da ist mir aufgefallen, okay, das funktioniert so offenbar nicht. Vielleicht sollte ich einen Komplett-Feed basteln. Und das habe ich versucht mit FYYD. Den kennst du wahrscheinlich auch, den Dienst, oder?
Ja.
Da habe ich mich halt angemeldet. Das ist halt so ein Dienst, wo du quasi Podcasts in Sammlungen zusammentun kannst und auch kuratierte Feeds erstellen kannst. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert leider nicht so, wie ich es gern hätte. Weil mein Wunsch ist, ich möchte gerne einen gesamten Feed aus meinen Podcasts, also alle, die unter dem Companion-Label laufen. Und ich möchte aber zusätzlich gerne die Folgen in den Feed reintun, wo ich selber drin bin. Also beispielsweise beim NMAC, weil der NMAC-Podcast, da bin ich halt nicht in jeder Folge drin, aber die Folgen, wo ich drin bin, die finde ich halt, die würde ich dann halt auch in meinen Feed reintun, damit Leute das auch hören können. Und dafür habe ich leider keinen Weg gefunden. Man kann irgendwie Sammlungen erstellen und man kann auf kuratierte Listen erstellen. Bei diesen kuratierten Listen kannst du aber nicht sagen, bitte hier von den ganzen Podcasts, sondern musst jede einzelne Folge da reinschmeißen.
Mhm.
Und das heißt, ich müsste auch bei jeder neuen Folge von meinen eigenen Podcasts das dann da reintun. Und das ist mir bislang jedenfalls zu aufwendig. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie ich einen kumulierten Feed nun tatsächlich sinnvoll erstellen kann. Hast du das schon mal sinnvoll genutzt?
Nee, aber ich habe eine Idee. Aber die okay. Kann ich dir mal, ich muss da erstmal was testen und dann kann ich dir die Idee sagen. Nein, also das können wir, ich glaube, das können wir relativ simpel selber basteln und dann auf dem Server laufen lassen, weil die Dio.
Okay, ja, prima. Dann, liebe Leute, liebe Hörer, freut euch auf demnächst großartige
Marketing-Gags. Nein, wir versprechen gar nichts, ne? Ich muss mal ein bisschen basteln.
Also es wird auf jeden Fall mehr Marketing geben von Companion. Ich sitze jetzt sowieso die ganze Zeit zu Hause rum. Ich habe jetzt auch Homeoffice und habe deswegen auch keine Fahrzeit mehr. Und die habe ich natürlich als Zeit einfach über. Die habe ich bislang zum Podcast hören benutzt und jetzt kann ich sie halt zum Podcast produzieren nutzen.
Ja. Das ist ein
großes, was denn?
Das ist ein bisschen gerade das große Problem, finde ich, so in der Corona-Zeit, wo halt viele Leute zu Hause sind. Und nicht nur die Leute, die halt jetzt neue Podcasts starten, das ist mir relativ egal. Aber die Leute, deren Podcasts ich sowieso gerne höre, die auf einmal anfangen, viel mehr zu produzieren als vorher. Also, das ist ein bisschen nervig, vor allen Dingen, wenn das auch noch Content ist, den man gerne hört. Und man kommt einfach nicht mehr hinterher. Das ist halt einfach viel zu viel.
Ich fühle mich schuldig tatsächlich.
Ja, Timo Hetzel kann sich auch schuldig fühlen mit seiner Sprechkabine. Kam halt sonst irgendwie einmal im Monat oder so oder alle zwei Wochen und jetzt kommt irgendwie alle drei Tage eine neue Folge. Und dann ist sie zwar noch zwei Stunden lang oder so. Das ist, ich will mich nicht so sehr beschweren, ich kann es auch einfach nicht hören, aber ich möchte es halt gerne hören und dann ist halt doof.
Ja, das ist natürlich auch schwierig. Wenn du so einen Podcast hast, musst du am besten ein festes Zeitkonzept haben. Ich meine, das haben wir bei Dirty Minutes Left ganz gut hingekriegt. Anfangs irgendwie wöchentlich, dann so alle zwei Wochen und dann irgendwie war es ein bisschen wechselhaft, aber eigentlich relativ regelmäßig so zwei Folgen pro Monat. Bei Hier ist auch nicht, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber auch meine ganzen anderen Produktionen, die haben alle einen relativ festen Zeitrahmen, wie oft sie erscheinen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Hörer, damit die wissen, wie oft sowas erscheinen sollte und wie oft das erscheinen darf. Aber ich sehe ein, jetzt gerade zu den Zeiten, wo Leute einfach viel, viel Zeit haben. Gestern, heute, übermorgen mein Star Trek Picard Podcast, der kommt jetzt auch wöchentlich raus. Der ist vorher alle zwei Wochen rausgekommen, aber die Serie Picard ist halt jetzt durch so und wir haben die Zeit und wir nehmen die Folgen sowieso jetzt alle auf. Also veröffentlichen wir die auch wöchentlich statt zweiwöchentlich. Ja. Und also so alle von zweiwöchentlich irgendwie auf alle drei Tage zu wechseln, das ist schon ziemlich hart, vor allem bei so einem 3-Stunden-Podcast wie diesem. Aber so wöchentlich, finde ich, ist es noch okay. Und meine anderen Podcasts trifft es jetzt auch nicht. Und danach gehen wir auch wieder auf einen 2-Wochen-Rhythmus runter. Also es ist, es ist halt ein bisschen viel momentan. Und ich sehe das aber auch, ich habe momentan viel weniger Zeit zum Hören.
Ja, ich hab zum Glück sehr, sehr viel Zeit zum Hören. Aber ich will halt auch, wir sind halt hier in einer kleinen Wohnung. Und wenn ich mit meiner Frau im Wohnzimmer sitze, dann will ich halt auch nicht die ganze Zeit Podcasts hören. Ne? Ist halt auch ein bisschen doof. Jetzt war ich zum Glück Gestern habe ich die eine Hausbesichtigung habe ich alleine gemacht. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Das war halt irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten mit dem Fahrrad. Und auf dem Rückweg bin ich noch bei meinem Lager vorbeigefahren, um meine Kaffeemühle abzuholen. Und dann habe ich halt gut 2 Stunden Zeit gehabt, um Sachen zu hören. Ne? Und dann, ich höre halt auch ein bisschen schneller. Also ich höre jetzt nicht im Normalspeed, sondern 1,2-fach. Mehr kann ich leider nicht. Das geht einfach nicht. Aber 1,2-fach kriege ich ganz gut hin. Und dann kann man gut was wegschaffen. Ne? Aber ist halt trotzdem doof.
Das ist übrigens witzig. Ich höre auch die meisten Podcasts, wenn ich beispielsweise im Auto auf dem Arbeitsweg, früher war das jedenfalls so, als es noch diesen Arbeitsweg gab, da habe ich meine Podcasts auch so auf 1,2, 1,3-fach gehört und das war überhaupt kein Problem. Wenn ich aber währenddessen zu Hause bin und das über Lautsprecher vom Telefon höre oder über wie heißen die Dinger, AirPods, dann kann ich das in der Geschwindigkeit nicht hören, weil ich mich da so schnell nicht drauf konzentrieren kann und dann verpasse ich zu viel. Und dann hätte ich gerne so eine Umstellung bei Overcast, dass der weiß, mit welchem Bluetooth-Gerät er verbunden ist und das dementsprechend anpasst, die Geschwindigkeit. Das hätte ich gerne, aber das ist so ein super Luxusproblem.
Ja, ich höre eigentlich fast alles nur mit AirPods inzwischen, also deswegen. Ja. Ich habe da, und wenn ich mal was verpasse, dann gehe ich halt zurück und ich benutze Castro, also nicht Overcast.
Okay.
Aber es gibt ja noch eine ganz andere Menge Content, den man so konsumieren kann. Kennst du das Wireframe-Magazin?
Nein.
Das ist mir jetzt, ich kannte das auch nicht. Das ist mir über einen Tweet von Dan Marshall, einem Spieleentwickler, bei Twitter über den Weg gelaufen, der nämlich in einem Interview dort in diesem Magazin vertreten war, ein Spiel Behold the Kickman. Gemacht, so ein Fußballspiel von jemandem, der keine Ahnung hat, wie Fußball funktioniert. Das ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel.
Oh, ich glaube, davon hast du mal erzählt.
Gibt's bei Steam. Läuft leider nicht mehr auf dem aktuellen macOS, weil es halt nur 32-Bit ist und er hat auch es plant es auch nicht auf 64-Bit neu zu kompilieren. Das ist ein bisschen doof, weil ich habe es halt gekauft und ich habe halt keine Möglichkeit mehr, es zu spielen. Ja. Ich müsste mir vielleicht nochmal 32-Bit macOS irgendwo installieren oder so. Anyway, dieses Magazin, da gibt es jetzt irgendwie schon 36 Ausgaben und das kann man sich kostenlos runterladen als PDF auf der Webseite. Das ist ganz lustig. Man kann es für 3 Pfund, glaube ich, kaufen, die einzelnen Ausgaben, aber du kannst sie auch jedes Ausgabe bis zur Ausgabe 1, die sind alle verlinkt auf der Webseite und kann man sie alle runterladen als PDF und es hat so ein Magazin über Spiele und Spielentwicklung und Interviews und ist ganz cool.
Das hatten wir, also das NMAC war ja vor meiner Zeit, als ich da angefangen habe, war das auch so ein eMac, so ein PDF-Magazin. Ja. Und das war dann aber zu aufwendig dafür, dass da kein Geld mehr verdient werden konnte. Aber das sieht jetzt ziemlich gut aus hier, das Wireframe-Ding.
Genau,
aber das sieht halt aus. Die lassen sich das ja auch bezahlen, also du kannst da Geld hinschmeißen, wenn du willst, oder?
Genau, und das sieht halt aus wie ein normales Magazin. Also die haben auch großflächig Werbung da drin. Also ich nehme mal an, dass die über diese 3 Pfund, das ist quasi ungefähr so die Druck- und Versandkosten sind, die man da bezahlt. Und die sagen, okay, wir verdienen mit dem Magazin, also das nehme ich an, das ist alles Vermutung. Die verdienen mit dem Magazin, so wie es ist, verdienen ausreichend Geld und deswegen können sie es kostenlos zur Verfügung stellen. Und wenn du es halt gedruckt haben willst, musst du halt die Druckkosten bezahlen. So sehe ich das Ganze. Aber das finde ich ein ganz, ganz cooles Konzept, weil die Werbung wird wahrscheinlich schon ein bisschen was einbringen. Und ich glaube jetzt auch, wenn du jetzt irgendwelche Magazine dir so kaufst im Geschäft, die sind ja häufig relativ günstig und die werden ja nie über die Kosten, die du bezahlst, über den Preis, den du bezahlst, finanziert. Also es ist ja immer über Werbung finanziert. Und wenn die das so machen und dann kostenlos zur Verfügung stellen, ist es natürlich für die Ausbreitung oder für die Verbreitung ganz, ganz gut.
Ja. Was ich mich gerade frage, die Website von diesem Magazin ist wireframe.raspberrypi.org. Was haben die mit Raspberry Pi zu tun, weißt du das?
Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht.
Weil raspberrypi.org ist die offizielle Raspberry Pi Seite, also ne, die von den Leuten, die diesen Minicomputer basteln.
Ja, so genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, wer jetzt dahinter steckt. Ich weiß es nicht.
Spannend.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall, ich habe dieses Interview gelesen und habe dann gedacht, oh geil, dann lade ich mir mal alle anderen Folgen von diesem Heft auch runter. Und kann man mal ein bisschen virtuell durchblättern.
Ja, finde ich gut. Worauf liest du so PDFs am liebsten? Auf dem Rechner? Auf dem iPad?
Ich habe ja kein iPad mehr, aber ich würde gerne wieder ein iPad dafür haben. Mhm. Also Magazine lesen ist halt auf dem Telefon vielleicht ein bisschen klein und auf dem MacBook ist es ein bisschen umständlich. Also es geht natürlich, ne? Und so mache ich das zurzeit auch, also auf dem MacBook das zu lesen. Aber iPad wäre vielleicht besser für.
Ja.
Ich muss mal wieder eins kaufen, aber ja. Mal.
Das neue iPad finde ich auch tatsächlich extrem spannend. Die haben ja jetzt gerade eine Tastatur vorgestellt, Apple, die 400 Euro kosten soll. Da ist halt auch ein Trackpad mit drin und eine Halterung für dieses iPad Pro. Und das sieht so spannend aus. Also das sieht aus, als sei das tatsächlich eine sinnvolle Möglichkeit, das Gerät als Computer zu benutzen. Wenn sich die Software daran noch anpasst und Podcast-Produktion darüber dann sinnvoll machbar ist, momentan, soweit ich weiß, gibt es immer noch nur Ferrite und keine Optionen währenddessen, das fremd zu routen und aufzunehmen, dann wäre das tatsächlich ein Computer, der mir als Privatrechner für mich total ausreichen würde, weil alles, was ich damit mache, ist halt schreiben und Podcast aufnehmen. Ja. Vielleicht so ein bisschen Videoproduktion, aber das sollte mit so einem iPad ja auch gehen.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich muss mal gucken, was für ein iPad ich mir, also iPad Pro wäre schon ganz cool, das neue.
Mhm. In der Tat.
Ja. Da könnte man dann auch nochmal den Dieter Rams-Film sich angucken auf dem iPad Pro. Den gibt es nämlich zurzeit gerade, also bis, ich glaube, bis zum 14. April, also nur noch ein paar Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme, kostenlos bei Vimeo zu sehen. Den Film, den wollte ich mir ursprünglich angucken im Kino, als ich in Korea war, aber dann an dem letzten Tag, wo der da noch lief, ging es dann doch nicht und dann habe ich den halt leider nicht sehen können.
Aber Holger, wer ist denn Dieter Rams?
Dieter Rams ist ein Designer, er hat Architektur studiert, wurde dann der Chefdesigner bei der Firma Braun. Die machen so Rasierapparate und Radios und Taschenrechner und solche Haushaltsgeräte. Mhm. Und da war er bis 91, glaube ich, Chefdesigner. Und er hat auch in einer auch noch so eine Möbelfirma mitgegründet als Designer. Und also er hat so ein sehr, sehr minimalistisches Design. Und er hat so irgendwann auch mal 10 Leitsätze für Design formuliert, wo drin steht, dass irgendwie je weniger Design, desto besser. Also gutes Design ist wenig Design. Wenn man sich einige von seinen Produkten anguckt und die dann mit Apple-Produkten vergleicht, dann sieht man, dass sie doch sehr, sehr ähnlich sind. Also der Taschenrechner, der in iOS drin ist, sieht sehr aus wie der Braun-Taschenrechner, den Dieter Rams designt hat. Ein Radio, was Dieter Rams mal designt hat, sieht exakt so aus wie die ersten iPods. Nur dass da, wo der iPod ein Display hat, hat das Radio den Lautsprecher und aber dieses Click-Wheel war quasi auch schon in diesem alten Radio von Dieter Rams mit drin. Also das ist ein, der hat sehr, sehr klare Linien, sehr einfaches Design. Ja. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut.
Klingt gut. Und
ist halt ein sehr, sehr bekannter Designer aus, ich glaube, Wiesbaden.
Ja.
Ja, und den Film, den habe ich mir angeguckt, ist irgendwie 1,5 Stunden lang oder sowas. Ist nicht sowas super langes. Ist aber eine sehr, sehr interessante Dokumentation und kann man sich wohl gut angucken.
Und den gibt es kostenlos bei Vimeo.
Genau, gibt es noch bis zum 14. April bei Vimeo kostenlos.
Ja, cool.
Dann hast du, kennst du den Tiger King?
Tiger King, nee. Ich könnte mir verschiedene Dinge vorstellen, die diesen Namen tragen, aber nein.
Tiger King, das ist eine Serie, die gibt es bei Netflix. Mhm. Die ist jetzt sehr groß geworden in den USA. Sie geht um, es ist so eine True Crime Mörder-Serie. Geht um Leute, die Großkatzen halten, also unter anderem Tiger, Löwen und sowas. In den USA. Und so die Hauptfigur ist ein Typ, der nennt sich Joe Exotic, der sie auch selber als der Tiger King bezeichnet. Und der hat halt so ein Tiger-Zoo irgendwo in Oklahoma, glaube ich, war das. Und er hat so eine Rivalität mit einer Carol Baskin, die sagt, dass sie eine Großkatzen-Conservation-Farm hat. Also die setzt sich ein bisschen mehr für die Tierrettung aus, im Gegensatz zu dem Joe Exotic, der das Ganze mehr so als Entertainment und Zoo betreibt. Und dieser Joe Exotic, der sitzt gerade im Knast, weil er angeblich wurde verurteilt, einen Hitman, einen Mörder,
Auftragskiller,
auf diese Carol Baskin losgelassen zu haben.
Aha.
Und ja, diese Carol Baskin, bei der wird wiederum vermutet, dass sie ihren Ehemann hat umbringen lassen. Der war irgendwie Millionär oder Milliardär, aber ist auf einmal verschwunden. Und der Joe Exotic behauptet die ganze Zeit, Carol Baskin hätte ihren Ehemann an die Tiger verfüttert.
Ja, ja.
Und es ist irgendwie so eine siebenteilige Serie, soll wohl noch eine 8. Folge kommen irgendwann. Ist ganz okay. Ich habe es einfach so weggeguckt, ist aber auch ein bisschen sinnlos.
Okay. Heißt im Deutschen übrigens Großkatzen und ihre Raubtiere.
Okay.
Deswegen ist sie vielleicht nicht zu finden, ja.
Genau, also ich habe es auf Netflix geguckt. Wenn man wirklich nichts zu tun hat und tatsächlich alle Podcasts weggehört hat, dann kann man das vielleicht gucken. Ich hätte mir vielleicht die Zeit lieber den Podcast nutzen sollen.
Wo wir gerade bei Netflix sind, ich habe da zwei Empfehlungen an Serien nämlich auch. Ich habe jetzt gerade angefangen, weil wir das noch nicht zu Ende geguckt haben, Mad Men weiterzugucken. Also wir sind da gerade in der 5. Staffel. Wir hatten das vor, ich weiß nicht, als die Serie rauskam, wann ist sie rausgekommen, vielleicht 2011 oder so, dann haben wir die ersten paar Staffeln gesehen und dann haben wir damit irgendwie aufgehört, weil wir plötzlich Kinder hatten. Und
Mad Men geht um so Journalisten oder sowas, ne? Oder Medienagentur?
Werbemenschen. Okay, Werbemenschen in den 60ern, die quasi in der Madison Avenue arbeiten, deswegen auch Mad, weil das die Madison Avenue Man sind quasi. Und die erleben halt ganz spannende Sachen. Also das ist eine Serie, die sehr banale Alltagsdinge darstellt im Grunde, die in den 60ern halt Alltag waren und heutzutage total abgefahren sind. Und die haben einfach ganz abstruse Probleme, die Leute. Also so eine Werbeagentur hat sowieso Probleme, die ich im wahren Leben nicht habe. Und dann haben die auch einfach so viel Beziehungshickhack. Also es ist eine spannende, ziemlich langsam erzählte Geschichte. Aber bei jeder Folge denke ich mir, ja, die Folge war jetzt wirklich spannend. So, also da waren Dinge drin, die fand ich irgendwie gut. Und es ist halt eine Dramaserie. Eine Dramaserie ist ja immer, Leute haben Probleme, die man selber nicht hat.
Mhm.
Und das Gegenstück dazu, was ich empfehlen möchte, es gibt es gerade neu auf Netflix, ist Community. Da geht's um ein Community College. Das ist die allerbeste Serie. Da haben wir bestimmt auch schon in Dirty Minutes Left diverse Male drüber gesprochen, weil ich die einfach liebe, diese Serie. Die 21. Folge der 2. Staffel. Fantastisch. Ganz, ganz großartig. Die ganze Serie ist großartig, weil die einfach ganz tolle, funny Ideen hat. Also es geht um 6 Leute, die in so einem Community College irgendwie lernen wollen und die erleben ganz abstruses Zeug. Und manche Folgen sind einfach so, so eigenartig. Manchmal sind sie Knetfiguren oder Zeichentrickfiguren oder manchmal geht's halt um Paintball oder es ist eine ganz tolle Serie. Also wenn ihr mal Zeit habt, 6 Staffeln von der Serie zu gucken und Comedy wollt, die ist es.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also Community richtig, richtig gut. Habe ich vor langer Zeit auch gesehen und hat mir sehr gut gefallen.
Jetzt muss ich gerade nochmal verifizieren, ob es tatsächlich die 21. Folge war. Die 23. 23., 24. Folge der 2. Staffel. Das ist nämlich, da geht es um Paintball.
Okay, ja.
Die ist so, so gut.
Ja.
Ja.
Wir haben auch noch eine Serie geguckt, die sich eigentlich so auf den ersten Blick ganz interessant anhört. Und zwar heißt es The Island. Und zwar Island mit I-Land. Es geht darum, dass Leute auf einer Insel aufwachen. Und ich möchte nicht zu viel spoilern. Und sind halt alles verschiedene Leute, irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute oder sowas. Und sie wissen halt nicht, wo sie sind, sie wissen nicht, warum sie da sind. Jeder hat irgendwie ein Objekt neben sich liegen und gefunden und sie müssen halt herausfinden, was das ist, wo sie sind. Und da gibt halt dann unterschiedliche Spannungen zwischen den Personen und ein bisschen Blut und so. Und genau, die ist im September letzten Jahres auf Netflix erschienen. Ist von der Idee her eigentlich ganz cool. Soll ich mal ein bisschen spoilern?
Ja, mach mal ein bisschen.
Okay, Spoiler kommt jetzt.
Ich kann mir da noch nicht so viel drüber vorstellen drunter.
Spoiler kommt jetzt, wenn ihr das nicht hören wollt, dann einfach bitte das nächste Kapitel anspringen. Es geht darum, das Ganze ist ein Experiment, und zwar die Leute sind verurteilte Verbrecher, und diese ganze Insel, die gibt es gar nicht, sondern das wird nur das ist eine Simulation, die wird denen ins Gehirn quasi eingespielt, das Ganze spielt ein bisschen in der Zukunft, deren Körper wird vorgetäuscht, dass sie auf dieser Insel sind, und sie erleben diese Insel, als wenn sie real wäre, sie ist aber nicht real. Und sie sind dazu da, auf dieser Insel, um sich zu rehabilitieren. Also wenn sie sich dort gut verhalten, dann kommen sie von diesem Todesurteil runter.
Okay.
In der dritten oder vierten Folge wird das ein bisschen aufgeklärt, so zum Teil, weil die eine von denen, die auf dieser Insel ist, wacht quasi in Wirklichkeit auf, wird da halt von dieser Insel quasi rausgeholt. Mit ihr wird ein bisschen geredet und dann kommt sie halt wieder zurück auf diese Insel und sie hat natürlich jetzt mehr Wissen über diese ganze Situation als alle anderen. Die anderen glauben ihr nicht, glauben nicht, dass das alles eine Simulation ist, und sie wissen aber auch, selbst die, die draußen war, die weiß noch nicht, warum sie da überhaupt ist. Und ja, die bringen sich teilweise gegenseitig um, und es ist ganz interessant. Aber also von der Idee her finde ich die Serie super. Die Umsetzung ist halt richtig scheiße.
Mhm.
Ich habe noch nie so schlechte Schauspieler gesehen wie bei dieser Serie.
Okay.
Wenn man das darüber hinwegsehen kann, das habe ich so nach der zweiten Folge, ging das dann irgendwann, habe ich halt nicht mehr drauf geachtet. Ich hab das geguckt, also meine Frau hat sich diese Serie hat sie rausgesucht, weil sie dachte, ey, das gefällt mir bestimmt, ne? Hat sie auch ganz gut mitgelegen. Und dann haben wir das geguckt und nach 10 Minuten dachte ich, oh, boah, ist das schlecht. Und dann war sie ein bisschen traurig, weil sie hat gedacht, ich würde die Serie schlecht finden. Aber ich habe einfach gesagt, die Schauspielerei ist halt schlecht. Ne? Und, auf jeden Fall, wir haben die Serie auch zu Ende geguckt. Und es war im Endeffekt war es ganz okay. Und ich fand die Story halt echt gut. Also oder die Idee von dieser Story fand ich ganz gut. Die Umsetzung ist halt so mittelmäßig.
Ist auch nur 7 Folgen lang, sehe ich gerade.
Genau, und es wird auch keine zweite Staffel geben, weil sie wohl sehr viele Leute über diese Schauspielerei beschwert haben.
Okay.
Ja.
Ich habe noch einen Film gesehen, weil ich den sowieso schon lange rumliegen hatte und neulich Abend Zeit hatte und dachte mir, ach, guckst du einfach mal einen Film, wo du mal dein Heimkino mit benutzen kannst. Also in Full 4K und HDR und Dolby Atmos und so. Und ein Film, den ich sowieso sehen wollte, weil James Cameron da mitgewirkt hat.
Oh.
Und ein Film, wo ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß? Wie kann man denn sowas produzieren? Der Film heißt Alita Battle Angel. Und es geht um also wenn man sich den Trailer anguckt, dann denkt man sich, was zum Geier ist das denn? Warum hat denn diese Frau so große Augen?
Mhm.
Und das liegt einfach daran, dass sie ein Android ist. Und der Film ist nach einem Anime oder nach einem Manga, ich bin mir gar nicht so sicher, entwickelt und fängt diese ganze Szenerie ziemlich gut ein. Es spielt der berühmte österreichische Schauspieler mit. Der da heißt, wie heißt denn dieser österreichische Schauspieler?
Christoph Waltz.
Ja, Christoph Waltz, genau. Und der findet, also die Grundstory ist in den ersten 2 Minuten oder so erklärt, der findet auf dem Schrottplatz quasi einen Androidenkopf, nämlich den von dieser Alita, und bastelt den dann wieder zusammen, weil er nämlich Roboter-Doktor ist. Und dann muss sie einfach sich in dieser Welt zurechtfinden. Und wir Zuschauer lernen diese Welt natürlich auch kennen. Und was der Film schön macht, ist, dass der einfach wahnsinnig emotional alles rüberbricht. Die Musik ist total großartig. Die ganzen Roboter-Szenen, also der Film wirkt sehr albern und sehr, sehr Teenager-Love-Action-Geschichte-mäßig, aber die Emotionalität, die er rüberbringt, die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und deswegen schätze ich diesen Film und freue mich, dass ich ihn gesehen habe. Und ich würde den tatsächlich empfehlen, auch wenn sie auf den ersten Blick extrem seltsam aussieht.
Der ist von Robert Rodriguez.
Genau, der ist auch von Robert Rodriguez. Das war mir jetzt beim Gucken nicht so wichtig, aber Robert Rodriguez macht halt auch sehr, sehr gute Filme.
Genau, der hat From Dusk Till Dawn gemacht, El Mariachi Desperado, Spy Kids, Sin City.
Genau.
Und so.
Und sie wird, also diese Alita wird gespielt von Rosa Salazar, die man möglicherweise kennt von den Maze Runner Filmen.
Mhm.
Die mir auch sehr gut gefallen haben. Auch eine schöne Empfehlung.
Kenn übrigens. Nicht, glaube ich.
Ja.
Ja, guck ich mir vielleicht auch an. Hört sich interessant an.
Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben heute auch nichts mehr. Das ist alles ein bisschen doof bei dieser Corona-Zeit. Man hat so viel Zeit und nichts zu tun. Also jedenfalls ich, dadurch, dass ich nicht arbeiten muss. Und
ja.
So mich um die Dokumente für meine Frau kümmern muss und Häuser und Wohnung. Das ist, ja. Naja, so ist es halt.
Genau.
Sucht ihr Ostereier? Haseneier?
Ja, wir suchen Haseneier, werden wir wahrscheinlich suchen. Also ich natürlich selber nicht, aber meine Kinder, wir haben so ein bisschen Schokolade besorgt. Das werden wir wohl im Garten verteilen. Und eigentlich war das bei uns auch immer so ein Familienfest und unsere Familien dürfen wir jetzt auch nicht sehen. Das ist ein bisschen schade, weil wir mit denen natürlich auch immer diese Hasensuchgeschichten gemacht haben.
Eine lustige Geschichte, die mir meine Eltern irgendwann mal erzählt haben. Ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder. Wir hatten früher so eine Jagdhütte im Wald, wo wir häufig mal hingefahren sind. Und irgendwann waren wir da auch zu Ostern. Und ich war ein kleines Kind und wollte Ostereier sammeln. Und wir sind dann halt rumgelaufen um diese Hütte. Immer wenn ich Ostersachen gefunden habe, habe ich die zu meinen Eltern gebracht. Die haben die dann aufbewahrt. Ich habe weitergesucht und die haben die gleichen Sachen wieder versteckt. Und ich hab halt immer wieder die gleichen Sachen gefunden. Das ist eigentlich sehr, sehr lustig.
Ja, das macht man auch so. Das ist tatsächlich so, weil das ansonsten nämlich viel zu viel Süßkram ist. Also du willst den Kindern nicht Spielzeug geben in der Menge, weil Spielzeug in der Größe und Menge ist halt auch meistens Mist.
Mhm.
Echtes Essen interessiert die Kinder nicht so und Schokolade willst du denen natürlich auch nicht in großer Menge geben. Deswegen verteilst du immer die gleichen Sachen wieder. Das ist, glaube ich, das passiert, glaube ich, sehr, sehr vielen Kindern.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Suche von Locations zum Sachen verstecken.
Vielen Dank.
Und wir hören uns dann so in 2 Wochen wahrscheinlich wieder. Vielleicht haben wir dann auch schon ein paar Ideen für ein Nachfolgeprojekt.
Mal gucken, vielleicht auch früher schon. Also wir werden sehen.
Genau, wir werden sehen. Lösch diesen Feed noch nicht.
Richtig.
Gut. Bis denn.
Bis denn, ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hieristauch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.